Warum er so nervös war, konnte Penning nicht sagen. »Was zum Donnerwetter ist mit mir los?« fragte er und wischte sich die schweißnassen Hände an der Hose ab. »Das letzte Mal, als ich mich so fühlte, holte ich meine Verabredung für den Abschlussball zu Hause ab und begegnete ihrem Vater.« »Hat er sie gemocht?« fragte Benga neben ihm, der ebenfalls vor der Tür von Prinz Zimmer wartete. Pennington schüttelte den Kopf. »Kein bisschen. Dann hat er wohl eine hervorragende Menschenkenntnis.« Amüsiert sahen sich die beiden Männer an, und Pennington führte salutierend zwei Finger an seine Schläfe. In den Wochen, die sie gemeinsam verbracht hatten, waren er und Benga Freunde geworden. Sie waren beide umgängliche Personen, und Pennington hatte gelernt, dass hinter der reservierten Art des Doktors ein scharfer Verstand und ein nahezu enzyklopädisches Wissen über Literatur und Geschichte ruhten, dank derer er sarkastische Bemerkungen abfeuern konnte, die so speziell waren, dass der Journalist mitunter zum nächsten Computerterminal eilen musste, um überhaupt mitzukommen. Als der Klang des zur Seite geschobenen Türriegels an ihre Ohren drang, nahmen Pennington und Benga Haltung an. Die Tür öffnete sich, und Tennell stand vor ihnen. »Typrin ist nun bereit, Sie zu sehen«, sagte die Vulkanierin, öffnete die Tür weiter und trat zur Seite, damit die Männer eintreten konnten. Danach ging sie und schloss die Tür hinter sich. Auf einem Lehnstuhl nahe des Fensters saß Typrin. Sie trug einen einfachen Morgenmantel, und auf ihrem Schoß lag eine dicke, verzierte Decke, die ihr von der Hüfte bis zu den Füßen reichte. Ihr dunkles Haar war auf ihrem Kopf zu einem Knoten gebunden, und ihre Hände waren gefaltet. Mit typisch vulkanischem Stoizismus betrachtete sie die beiden Männer, die vor ihr standen, aus wachen Augen und von Kopf bis Fuß. Pennington registrierte erstmals, dass ihre Wangen leicht eingefallen waren, Resultat des Gewichtsverlustes. Während ihres Komas hatten sich ihre Körperfunktionen und ihr Metabolismus verlangsamt, bis sie nur noch gerade so zur Lebenserhaltung ausreichten. Sie sah erschöpft aus, und Pennington fiel das leichte Zucken in ihrer rechten Wange auf, obwohl sie ihnen seitlich zugewandt saß und ihre rechte Seite nicht gut zu sehen war. »Guten Tag«, sagte er.
»Mr. Pennington«,
entgegnete Typrin mit rauer Stimme.
»Dr. Benga, es ist begrüßenswert, Sie beide zu sehen. Man berichtete mir von Ihrer Fürsorge und Ihrer Behandlung, Doktor, die Sie mir während meiner gesamten Krankheitszeit zukommen ließen, nicht nur auf der Station, sondern auch während der Reise nach Vulkan. Meinen aufrichtigsten Dank dafür.«
Benga nickte. »Ich habe nur meine Arbeit gemacht, Commander.«
»Wie man mir sagte, waren auch Sie um meinen Zustand besorgt, Mr. Pennington. Ich muss gestehen, dass ich dies nicht nachvollziehen kann.«
»Gern geschehen«, entgegnete der Journalist lächelnd, dann zuckte er mit den Achseln. »Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Sie sahen einfach aus, als könnten Sie einen Freund gebrauchen.« Sein Magen sackte eine Etage tiefer, als er über die Frau vor sich nachdachte, die Drahtzieherin seines beruflichen Niedergangs. Zwar war dieser nur auf Zeit gewesen, und doch blieb er der Tiefpunkt seines Lebens und übertraf sogar seine Scheidung und den Verlust seiner Partnerin Oriana D'Amato. Es gab vieles, was er Typrin noch sagen wollte, und doch spürte er, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt dafür war. Er würde sie später erneut besuchen, vielleicht auch morgen, sofern sie sich fit genug fühlte. Typrin schien über seine Worte nachzudenken und nickte schließlich, wobei das Zucken sich abermals zeigte.
»Nun gut, auch Ihnen gebührt mein Dank.«
»Wie fühlen Sie sich?« fragte Benga.
»Schwach«, antwortete die Vulkanierin. »Abgesehen von einem andauernden Kopfschmerz habe ich keine Schmerzen. Heiler Sobon sagt, es gäbe noch einige neurologische Dinge zu berücksichtigen, bevor ich als vollends geheilt gelte.«
Sie löste ihre Hände voneinander und deutete mit ihrer Rechten auf ihre Beine. Pennington fiel auf, dass die Linke währenddessen wie taub im Schoß liegen blieb.
»Meine kognitiven Funktionen und Sinne sind intakt, doch kann ich nicht laufen, obwohl ich überall Gefühl habe. Die Bewegungen meines rechten Arms sind eingeschränkt und die kleinen Muskelzuckungen in meinem Gesicht haben Sie bereits bemerkt.«
Benga verschränkte die Arme. »Ich vermute, das sind Nebenwirkungen des Komas.« Typrin nickte.
»In der Tat. Alasobon sagte mir, mein Gehirn sei in eine Art Winterschlaf gegangen, um seine Funktionen vor größeren Schäden zu bewahren, die durch das vom Koma verursachte neurologische Ungleichgewicht entstehen mochten. Nachdem Deshayani war, begann mein Hirn mit dem Wiederaufbau dieser Funktionen, doch die Intensität der Gedankenverschmelzung sowie die schwierige Entfernung von Stenskatra verlangsamen die Genesung. Sobon zufolge habe ich mich in ein paar Wochen aber wieder voll erholt. Ein Monat vielleicht.
Pennington spürte Schweiß auf seiner Stirn, das erste Anzeichen der nachmittäglichen Hitze. Er wischte ihn fort und betrachtete seine feuchte Hand.
»Ein Monat, sagen Sie? Ich weiß nicht, ob mein Körper dafür genug Flüssigkeit gespeichert hat.«
»Vermutlich wird die Sternflotte auf ihre Abreise drängen, Commander«, sagte Mbenga. »Sie werden argumentieren, dass sie reisefähig sein und ihre Genesung in einer medizinischen Einrichtung der Flotte beenden können, und zwar mit Sicherheit unter Arrest. Ein Gerichtsverfahren dürfte auch nicht weit sein.«
Der Prinz rechte Gesichtshälfte zuckte wieder.
»Alasobon wird eine solche Bitte mit der Begründung ablehnen, meine neurologische Genesung persönlich zu überwachen, zweifelsfrei durch eine oder mehrere Gedankenverschmelzungen.«
»Es liegt mir fern, Sobons Diagnosen oder Behandlungswünschen zu widersprechen«, erwiderte Mbenga. Pennington konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen.
»Na, Sie sind mir ja ein feiner Rebell«, murmelte er.
Der Arzt hob eine Augenbraue auf vulkanische Art.
»Meine Sorge gilt meiner Patientin, und so wird es bleiben, bis sie aus meiner Obhut entlassen wird.« »Ihr Pflichtgefühl ist lobenswert, Doktor«, sagte Teprin. »Doch da ich eine Weile in Heiler Sobons Pflege verbringen werde, sehe ich keinen Grund für ihre weitere Anwesenheit. Sicherlich hat die Sternenflotte bessere Verwendung für einen Mann mit ihren beachtlichen Talenten.«
Mbenga nickte, griff in seine Tasche und holte ein gefaltetes Blatt Papier hervor.
»Sieht ganz danach aus«, sagte er und hielt es hoch.
»Dies wurde mir von der Sicherheitstruppe der Sternflotte übergeben, die außerhalb der Kommune wartet. Sobald ich hier fertig bin, soll ich mich beim Repräsentanten der Flotte in Shikar melden. Es scheint, als bekomme ich neue Befehle.«
»Zurück zur Station?« fragte Pennington.
Benga hob die Schultern.
»Ich weiß es nicht, aber ich werde es wohl bald herausfinden.« »Heiler Sobon hat das Verbindungsbüro in Shikar bereits kontaktiert und ihre zeitige Ankunft angekündigt. Zudem wird die Flotte Sicherheitsteams hier positionieren, bis Sobon meine Genesung diagnostiziert, und dann werde ich mich der Sternenflotte stellen. Sie, Doktor, sind aus der Verantwortung für mich entlassen, allumfänglich. Sobon hat der Sternflotte sogar empfohlen, sie für ihr Pflichtgefühl zu belobigen.«
Sie hielt inne. Obwohl ihr Gesicht neutral blieb, erkannte Pennington in ihrer Körpersprache, dass sie litt, vielleicht unter einem Schwindelgefühl, Müdigkeit oder Übelkeit. Einen Moment versuchte er sich vorzustellen, wie sie sich fühlen mochte, hilflos den Ticks und Macken ihres geschundenen Körpers und Geistes ausgeliefert und zu nichts als der Reaktion auf dessen Launen fähig. Teprin war gewissermaßen jahrzehntelang im Krieg gewesen, das wusste er. War es unrealistisch von Sobon, ihre Genesung auf wenige Tage oder Wochen anzusetzen? Was, wenn sich langfristige Folgen ihrer langen Folter zeigten? Würde Teprin sich wirklich je ganz davon erholen?
»Dann war es das wohl«, sagte Mbenga und nickte zustimmend. »Ich achte Ihren Wunsch, Teprin, doch bitte ich Sie, mich wissen zu lassen, wie es Ihnen geht.«
Teprin nickte.
»Das werde ich, Doktor. Danke sehr.«
Zu seiner eigenen Überraschung hörte sich Pennington sagen,
»Falls Sie Gesellschaft möchten, ich habe nichts dagegen zu bleiben. Ich brauche noch Material für mein Buch, und es ist nicht gerade so, als legte die Sternflotte Wert darauf, mich wiederzusehen.«
»Ja, ich habe von Ihren Artikeln gehört«, sagte Teprin. »Ich vermute, Sie sind eine höchst interessante Lektüre.«
Sie schwieg, und Pennington fragte sich, ob man ihr auch von der Verhandlung und Verurteilung von Commodore Race oder dem sich verschlechternden politischen Klima zwischen der Föderation und den Klingonen berichtet hatte. Sofern sie die Themen nicht selbst ansprach, würde er sie nicht erwähnen, entschied er. Im Moment war das sicher besser so. Teprin rutschte mühsam auf ihrem Stuhl herum, und diesmal war ihre eingeschränkte Beweglichkeit offensichtlich. Pennington hatte Mitleid mit ihr, wenngleich er wusste, dass sie seine offene Bekundung dessen abweisen würde.
»Wie ich Dr. Mbenga sagte«, sagte sie, »weiß ich Ihre Sorge zu schätzen, wie auch Ihr Angebot, aber Es ist nicht notwendig. Ich habe hier alles, was ich benötige, und während meiner Genesung wird sich Sobons Personal um mich kümmern.
Pennington entsann sich seiner Unterhaltung mit der jungen Tillon und der Hürden, die auf jene warteten, die nach Krentan zurückkehrten, obwohl sie es aus welchen Gründen auch immer verlassen hatten.
»Vielleicht ist es in Anbetracht der Dinge nicht das Beste, an diesem Ort zu verweilen.«
Teprin verstand seine Andeutung. Sie nickte und blickte auf ihre gefalteten Hände hinab.
»Mag sein, aber ich bin bereit, diese Last zu tragen. Ich erachte sie als Gegenleistung für die mir zuteil gewordene Pflege.«
Als sie wieder aufsah, hatte sich die Vulkanierin verändert, entschied Pennington. Es war, als hätte sie eine Entscheidung getroffen.
»Sie und ich hatten eine recht verfeindete Beziehung zueinander, Mr. Pennington, und zwar meinetwegen. So gerne ich glauben möchte, dass meine Handlungen dem Allgemeinwohl dienten, weiß ich nun, dass es andere Wege gegeben haben mag. Wege, auf denen ich den Schaden, den ich Ihnen zugefügt habe, umgangen hätte. Sie mag Ihnen nicht ausreichend erscheinen, aber ich hoffe, Sie nehmen meine Entschuldigung an.«
Da saß sie also, schwach und verletzlich, und nach all dem, was zwischen ihnen gewesen war, erkannte Pennington, dass er sich nicht länger an den Zorn klammern konnte, den er für sie hegte. Sein Ruf war wiederhergestellt. Gab es da noch einen Grund, sie zu beschuldigen? Was konnte es überhaupt noch bringen? Nein. Nein, lass es sein.
»Danke, Teprin«, sagte er sanft und sah, dass Mbenga zustimmend nickte.
Teprin sackte auf ihrem Stuhl zusammen, doch als Mbenga ihr zu Hilfe kommen wollte, hob sie abwehrend die Hand.
»Es geht«, sagte sie. »Ich werde nur langsam müde. Tennell wird mir ins Bett helfen.«
»Das ist dann wohl unser Stichwort«, sagte Pennington. Mbenga nickte.
»Danke, dass Sie uns empfangen haben, Teprin.« »Nicht der Rede wert. Ich wünsche Ihnen eine sichere Heimreise nach Sternenbasis 47, meine Herren.«
Sie griff unter ihre Decke.
»Mr. Pennington, es gibt etwas, das ich Ihnen mitgeben möchte.«
Als die Hand wieder zum Vorschein kam, hielt sie Pennington etwas entgegen, das der Journalist sofort erkannte. Das bronzene Mandala. Verwirrt nahm er es entgegen.
»Ich verstehe nicht ganz als Erinnerung«, sagte Teprin.
Dann richtete sie ihren Oberkörper auf und blickte die Männer an. Sie hob die rechte Hand zum traditionellen vulkanischen Gruß.
»Ich wünsche Ihnen beiden langes Leben und Frieden.«
Mbenga erwiderte die Geste.
»Friede und ein langes Leben, Commander.«
»Auf Wiedersehen, Teprin«, fügte Pennington hinzu und spürte einen Kloß im Hals, während er mit den Fingern über das Mandala strich. Ob er sie je wiedersah? In Anbetracht dessen, was die Sternflotte mit ihr vorhatte, war das unwahrscheinlich.
Andererseits, sie war Teprin.